Ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich noch an Arthurs Zeugnis erinnert. Einmal hat Arthur erzählt, er fuhr, als sie noch nicht in Preußisch-Oldendorf wohnten, von Espelkamp nach Oldendorf und es war sehr windig und stürmisch. Und vor ihm erfasste die Windböe einen LKW und ja, stellte ihn quer zur Fahrbahn, soweit ich weiß. Und er sagte, eine Minute früher und ich wäre unter diesem LKW gewesen. Dass ihm nichts passierte, war der perfekte Zeitpunkt, den Gott für ihn ausgesucht hatte, um loszufahren. Gestern aus der Konferenz erzählte Ingo Krause, er ist Schulleiter in Detmold, genau. Er sagte, die haben Birken auf dem Schulgelände stehen. Und auch während des Sturms ging ein Lehrer über das Schulgelände, über den Schulhof und direkt hinter ihm schlug eine Birke auf, obwohl sie jedes Jahr kontrolliert werden, ob sie noch standfest sind und so weiter. Der perfekte Zeitpunkt, ein gnädiger Zeitpunkt, man ist durchgekommen, es ist nichts passiert. Viele Unfälle passieren trotzdem, da sind Menschen zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt unterwegs gewesen. Und diese Zeitpunkte gibt es in unserem Leben. Es gibt gute und schlechte Zeitpunkte und wir kommen heute zu einem Abschnitt im Prediger, im Buch Prediger, der wahrscheinlich zumindest im ersten Teil einer der bekanntesten Abschnitte aus dem Predigerbuch ist. Gerne auch beiläufig zitiert wird und ich möchte diesen Abschnitt einmal vorlesen. Steht im Prediger im dritten Kapitel im Buch Prediger in den ersten 15 Versen. Alles hat seine bestimmte Zeit. Jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt, und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und man kann nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Es geht um Zeit und es geht um Ewigkeit in diesem Abschnitt. Und in den ersten 8 Versen geht es darum, dass alles seine Zeit hat. Und wenn wir das so lesen, dann stutzen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle und sagen, sorry, eigentlich hat das nicht seine Zeit, das passiert doch einfach. Salomo beginnt diesen Abschnitt und sagt, alles hat seine bestimmte Stunde. Alles hat einen festgesetzten Ereigniszeitpunkt. Alles passiert irgendwann, es hat einen Termin und dann passiert es. Jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Und wir haben schon festgestellt in den Predigten, die ich gehalten habe, dass Salomo seinen Fokus sehr stark auf diese Erde lenkt und sagt, wir beobachten mal, was hier passiert. Nicht, was der große göttliche Rahmen des Ganzen ist, sondern ich setze mich mal auf meine Terrasse und gucke mir an, was vor meinen Augen so passiert. Und das, was passiert, das, was ich beobachte, das schreibe ich erstmal nieder. Und er schreibt es auf. Er schreibt es mal wieder auf, ohne, zumindest erstmal, ohne die Perspektive auf Gott zu lenken. Und er nennt hier 7 Doppelpaare. Wenn man das durchliest, stellt man irgendwie fest, 2 Gegensätze passen irgendwie immer zusammen. Die beschreiben sich näher und so weiter. Wir kommen da gleich zu. Und es macht er nicht zufällig, denn 7 steht in der Bibel für das Vollkommene. Er will sagen, ich beschreibe mal alles hier auf der Erde. Und er sagt, alles, wirklich alles hat seinen Zeitpunkt. Es gibt einen Termin, wo etwas passiert. Und er beginnt natürlich mit dem Leben und sagt, geboren werden und sterben hat seine Zeit. Und er nimmt ein anderes Doppelpaar dazu, was uns viel geläufiger ist und worüber wir auch weniger Probleme haben zu reden und sagt, Pflanzen und das gepflanzte Ausreißen hat auch seine Zeit. Und wir haben vorhin im Schöpfungsbericht gelesen, dass Gott einen Zeitpunkt geschaffen hat, gesetzt hat, wo er den Menschen geschaffen hat. Er hat ihn nicht zufällig an Tag 6 gemacht, sondern er hat es geplant. Das war sein Zeitpunkt für den Menschen. Es wäre unvorteilhaft, den Menschen auf eine Erde zu setzen, die voll Wasser ist. Es wäre zumindest anstrengend, oder? Vielleicht wären wir heute alle gute Schwimmer. Salomo lenkt den Fokus auf den Beginn und das Ende von Leben. Sowohl das Beginn deines und meines Lebens, den Beginn, und auch auf das Ende von deinem und meinem Leben. Biologisch ist es relativ klar, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem ein Mensch geboren wird. Und es ist interessant für diejenigen, die Kinder haben, es zu beobachten. Es gibt einen errechneten Geburtstermin. Und bei der ersten Geburt war das bei uns so, da war der Fokus schon sehr stark auf diesem Termin. Und weil Gott Humor hat, hat er uns nicht enttäuscht. Unser Kind kam an diesem Termin. Ne? Manchmal lässt er das zu, aber das ist nicht normal. 4% aller Kinder kommen an dem errechneten Geburtstermin. Alle anderen kommen früher oder später. Aber es gibt kein Kind, das gar nicht kommt. Irgendwann ist der Zeitpunkt, dann wirst du geboren. Den hast du dir nicht ausgesucht. Wer sucht unseren Geburtstermin aus? Es gibt, obwohl anscheinend gibt es einen festgelegten Zeitpunkt, wann wir geboren werden. Aber irgendwann ist auch die Zeit zu sterben. Und es ist interessant, Salomo klammert den Tod nicht aus seiner Betrachtungsweise aus. Er nimmt den mit. Er sagt, genauso wie es einen Zeitpunkt gibt zu kommen, gibt es einen Zeitpunkt zu gehen. Das ist einfach so. Er wertet das nicht, sondern er sagt, das ist so. Und er vergleicht das mit Pflanzen. Bei Pflanzen ist es einfach. Wer Gemüse anbaut, weiß, es gibt irgendwann einen Zeitpunkt, wo ich das auspflanzen sollte, sonst wird das nichts. Und irgendwann ist der Zeitpunkt, da muss ich es rausreißen. Ja? Dann ist es wieder weg. Und mit den Pflanzen kannst du eigentlich nichts anfangen, außer du hast sie so lange wachsen lassen, bis sie Samen tragen. Und dann kannst du nächstes Jahr mit den Samen, aber nicht mit der Pflanze, etwas Neues anfangen. Salomo nimmt dieses Doppelpaar und sagt, guck mal, Leben beginnt und Leben endet. Dann wird es ein bisschen kritischer. Er sagt, töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat auch seine Zeit. Töten ist das Hinwegnehmen von Leben fremdbestimmt. Sterben, ich sterbe irgendwann, weil das alles kaputt ist. Ja, meine Zellen sagen, es war genug. Oder Gott sagt, es war genug. Ja, biologisch sagen es die Zellen, also geistlich gesehen sagt Gott, es war genug. Töten ist etwas anderes. Ich habe mich gefragt, es kann doch nicht sein, dass es Zeitpunkte gibt, wo man Menschen umbringt. Salomo. Wenn wir uns aber zurückversetzen in die Zeit, dann lebte Salomo zu einer Zeit, wo es ein gottgegebenes Gesetz gab, wo es Sünden gab, für die Menschen sterben sollten. Wenn wir die Geschichte Israels sehen, dann gibt es die Todesstrafe. Man mag dazu stehen, wie man möchte, aber Gott hat diese Strafe festgelegt und hat gesagt, für gewisse Sünden muss ein Mensch sterben. Und zwar muss er dadurch dafür getötet werden. Die Todesstrafe gab es. Und dann sagt Salomo, diesen Zeitpunkt gibt es. Es gibt einen Zeitpunkt und wir kennen das heute noch aus manchen Ländern, da gibt es die Todesstrafe auch und es gibt einen Zeitpunkt, da wird der Mensch getötet für ein Vergehen. Aber er sagt, es gibt auch den anderen Zeitpunkt. Es gibt Zeitpunkte, da muss man Menschen heilen. Und manchmal muss man Leben wiederherstellen, weil es so kaputt ist, weil sich jemand verletzt hat. Ja, das kennen wir von unseren Kindern, da muss man mal hingehen und heilen. Manchmal durch Streicheln und manchmal muss man halt auch mal zum Arzt und das ist vielleicht unangenehm, aber man stellt Leben wieder her. Und Salomo stellt hier zwei Sachen entgegen, sagt, du kannst Leben nehmen, wenn es angebracht ist und angemessen und von Gott gewollt, aber du kannst auch Leben wieder zurückbringen. Und er benutzt ein Bild aus dem Bauwesen, was gerade vor unserer Haustür passiert. Gegenüber stand mal ein Haus. Das war so alt, das hat man zerstört. Ja, das taugte nicht mehr. Aber man baut da ein neues Haus auf. Und ich bin gespannt, wie schön das wird. Das alte Haus war nicht so schön. Und ich glaube, das neue Haus wird definitiv schöner aussehen. Und Salomo benutzt dieses Bild aus dem Baugewerbe und sagt, manchmal muss man richten, da muss man entscheiden über Zerstören und Aufbauen und über Töten und Heilen. Und wie unangenehm diese Sache ist, merken wir gerade in der Pandemie. Keiner will entscheiden, wer sterben soll und wer leben soll. Und deswegen bemüht man sich, die Pandemie klein zu halten. In anderen Ländern mussten Ärzte diese Entscheidungen treffen. Und man hat so eine große Angst davor, diese Entscheidung zu treffen, dass man lieber ein ganzes Land runterfährt. Und ich glaube, es ist eine gar nicht so verkehrte Angst, sich nicht über die Entscheidung über Leben und Tod, nicht anzumaßen. In anderen Gebieten tun wir das. In unserem Land werden immer noch über 100.000 Kinder abgetrieben, ohne darüber nachzudenken. Und man maßt sich die Entscheidung an über Leben und Tod. Dann sagt er, geht er in die Emotionen und sagt, Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit, aber auch Klagen und Tanzen. Das ist sehr emotional. Nun, Weinen entsteht ja eher so bei einer Verletzung. Und Lachen beim Spaß kennen vielleicht einige, wenn man so abends beim Spieleabend sitzt und dann kommt der eine Witz und der nächste und es schaukelt sich hoch und es ist lustig und man freut sich. Salomo sagt, hey, das hat seine Zeit. Es ist manchmal angebracht, einfach Spaß zu haben. Das ist voll okay. Ja, genießt es. Manchmal ist es angebracht, so rumzuheulen, das ist auch okay. Aber manchmal ist es auch angebracht, Spaß zu haben. Und er hat das beobachtet. Er hat gesagt, es gibt einen Zeitpunkt, da weinen Leute und es gibt einen Zeitpunkt, die lachen sich kaputt. Und Die Zeitpunkte gibt es. Und er sagt auch Klagen und Tanzen. Klagen und Tanzen geht ein bisschen weiter als nur dieses Weinen und Lachen. Klagen ist eher eine Totenklage. Ja, es gibt einen Zeitpunkt, da trauert man und klagt über Tote, weil man diesen Schmerz irgendwie loswerden muss. Also, es gibt auch Zeitpunkte, da tanzt du vor Freude auf einer Hochzeit. Ich weiß nicht, die letzten Hochzeiten waren wahrscheinlich ein bisschen länger her jetzt, aber meistens gibt es auf der Hochzeit einen Tanz und dann sagt, es gibt eine Zeit, da musst du tanzen. Da kannst du das ganze Schlimme vergessen und tanzt einfach ab. Also, nicht im übertragenen Sinne. Wir dürfen manchmal auch feiern. Das ist schön. Die Bibel ist so offen und sagt, es gibt diese Zeitpunkte, es gibt Weinen und Lachen. Dann kommt wieder ein Bild, das ich nicht verstanden habe. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Ich weiß nicht, was ihr mit diesem Bild anfangen würdet. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat seine Zeit. Wer von euch hat in dem letzten Vierteljahr Steine geschleudert? Gut, ein paar haben wir, das ist gut. Wie habt ihr Steine geschleudert? Wahrscheinlich mit so einem Ragatka, ne? Nicht? Ja, okay. Ja, übers Wasser springen lassen, alles klar. Ja, das kann man im Urlaub super machen. Dieses Bild, was hier benutzt wird, ist eher ein Bild aus einer Sympathie-Antipathie-Sache. Ja, sympathisch, du bist mir sympathisch, dann umarme ich dich eher. Und unsympathisch, dann, ja, ihr kennt es vielleicht bei Begrüßungen. Ich hatte im Abitur Leute, die wollten immer alle umarmen. Und ich bin von meinem Naturell eher so die Hand reichen geht. Mittlerweile habe ich es gelernt, und manche Leute herzlich auch richtig gerne, aber so, ich muss nicht jeden umarmen. Und es gibt eine Zeit, da will man nicht umarmen. Ja, wir haben zurzeit so eine Zeit, da soll man nicht umarmen. Ja, es gibt eine Zeit, da soll man nicht umarmen. Aber dieses Steine werfen und Steine oder Steine schleudern und Steine sammeln hat etwas mit dem Ackerbau zu tun. Wenn ich früher einen Acker bestellen wusste, musste ich das von Hand pflügen. Ja, mit dem Ochsen vor und dann mit dem Pflug. Und wenn da Steine drin waren in dem Feld, dann ging das schwer und der Ertrag war nicht so gut. Und Steine sammeln hat seine Zeit, heißt, ich mache den Acker sauber. Wenn ich aber jemanden überhaupt nicht leiden kann, dann gehe ich Steine werfen. Und das ist so dieses Bild, was der hier benutzt. Er sagt, weißt du was, manchmal, das haben die alten Völker, oder wir lesen das in der Geschichte von Abraham und Jakob, die haben zum Beispiel Brunnen verstopft. Wenn du jemanden gar nicht leiden konntest, dann bist du dahin in einer Nacht- und Nebelaktion, hast die Brunnen mal einmal zugeschüttet. Das ist mies. Ja, das ist nicht freundlich. Das ist tiefe Antipathie, fast schon Hass. Und dieses Bild benutzt er, sagt, es gibt eine Zeit, da muss man manchmal den anderen kaputt machen. Also offensichtlich gibt es Zeiten, da zerstören andere Äcker, weil sie den nicht leiden können. Aber es gibt Zeitpunkte, da geht man aufs Feld und sammelt alles auf. Und dann kann man wieder ganz normal damit das Feld beackern. Und hier geht es so ein bisschen um Liebe und Hass. Ja? Sympathie und Antipathie. Das nächste Doppelbeispiel, da geht es um Suchen und Verlieren und um Aufbewahren und Wegwerfen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was gesucht hat. Wer von euch hat schon mal was gesucht? Ich habe seitdem Lena Dinge verstecken kann, suche ich regelmäßig. Aber er sagt auch, Verlieren hat seine Zeit. Da gehen wir gleich ganz kurz ein. Ich musste letztens suchen und war ganz überrascht, wie lange das dauern kann, zu suchen. Und was für unmögliche Stellen es gibt, Dinge zu finden. Wir hatten ja den Singgottesdienst bei uns im Garten und ich musste aber Mikros aus der Gemeinde holen und der Gemeindeschlüssel war weg. Ja, bei uns liegt der immer in einer Schublade, weil da sind noch andere wichtige Schlüssel dran. Und ich gesagt, das ist ein wichtiger Schlüsselbund, der liegt immer da und nur wenn wir den wirklich brauchen, nehmen wir den mit. Er war weg. Aber ich habe alles durchgesucht. Ich gesagt, irgendwo habe ich den liegen lassen. Wie man das so macht, wo hast du den das letzte Mal? Ich habe den gesucht. Ich habe schon Dennis angerufen und gesagt, Dennis, kannst du mir die Gemeinde aufschließen? Er hat keine Zeit. Ich so, meine Güte, was mache ich jetzt? Wisst ihr, wo ich den gefunden habe? Im Puppenwagen meiner Tochter im Fußsack. Es war der einzige Ort, an dem wir noch nicht gesucht hatten. Aber so hat das manchmal, hat Suchen seine Zeit, und dann ist die Zeit ist meistens sehr lang, ist wenig selten ein Zeitpunkt. Aber auch Verlieren hat seine Zeit, und beim Verlieren ist das Bild eher so eins, etwas zu verlieren, was einem gehörte, nicht im Sinne von, wie ich den Schlüssel verloren habe, sondern etwas loszulassen. Das Bild, was wir vielleicht kennen oder was das beschreibt, ist, in 5. Mose gibt Gott seinem Volk Anweisungen und sagt, wie sie umgehen sollen mit gewissen Situationen. Er sagt, wenn du dein Feld abgeerntet hast und du hast Gaben gemacht, ja, dann wurden sie so zusammengebunden, damit man es gut transportieren kann. Und du gehst nach Hause und stellst fest, ach, auf der Ecke habe ich nur eine vergessen. Dann geh nicht zurück. Die Gabe ist verloren. Lass sie für denjenigen, der es nötig hat, der hingeht und der jemand dann die findet, der durfte die dann mitnehmen. Aber diese Ernte hast du im Prinzip verloren. Ja, das hat auch seine Zeit, Dinge einfach loszulassen. Aufbewahren und wegwerfen, ich glaube, das ist, Aufbewahren ist uns eher bekannt als das Wegwerfen. Ich weiß nicht, wer von euch umgezogen ist in letzter Zeit oder einfach mal ausgemistet hat. Wir bauen gerade um, da lernt man auch wegzuwerfen und festzustellen, dass man es hätte man lieber aufbewahren müssen. Aber so ist das. Aber es hat seine Zeit. Man muss diese Entscheidung treffen und dann kommt der Zeitpunkt und dann ist es weg. Und er sagt auch, trennen und verbinden hat seine Zeit. Zerreißen und flicken, schweigen und reden. Nun ist mit dem Zerreißen nicht so gemeint, ja, ich brauche einen Lappen und zerreiße ein Handtuch in zwei Teile und habe zwei Lappen, sondern es war eher so, Zerreißen war eine Geste da früher. Wenn ich etwas zerrissen habe, dann war das ein Ausdruck von Trauer oder Entsetzen. Wenn wir die Bibel lesen, ist das oft eine Geste. Ja, wenn eine schlechte Nachricht ankommt, dann zerreißt jemand seine Kleider. Das war so ein typische Geste früher. Jetzt durften die Hohepriester zum Beispiel durften das nicht. Es war denen von Gott verboten, das zu tun. Wenn wir die Geschichte, die Passionsgeschichte lesen, stellen wir fest, da hat es einer trotzdem einmal gemacht. Und das ist hier der Ausdruck. Also es hat manchmal seine Zeit, eine Geste zu machen, der Trauer oder der Wut oder der Enttäuschung. Aber es hat auch Zeit, Dinge wieder zusammenzubringen, zu heilen. Genauso wie es mit dem Reden und Schweigen ist. Manchmal ist es gut, wenn du zu jemandem kommst und dich einfach nur daneben setzt und schweigst. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Können wir eigentlich noch unterscheiden, was wann dran ist? Lieben und Hassen hat seine Zeit, Krieg und Frieden. Liebe und Hass ist eher so zwischen Einzelpersonen, Krieg und Frieden ist zwischen Völkern. Und jetzt fragt man sich, Krieg hat seine Zeit. Nun, Salomo hat es beobachtet, es gibt Zeitpunkte, da wird Krieg geführt. Und es ist gar nicht so lange her, sein Vater, der König David, hat viel Krieg geführt. Und als David an die Macht kam und ja mehr oder weniger Gottes Auftrag erfüllte, das Land mal endlich mal einzunehmen, gab es eine Zeit des Krieges. Und noch interessanter ist es, wenn wir 2. Samuel 11, Vers 1 lesen, da gibt es tatsächlich eine Zeit in dem Jahr, wo Könige auszogen, um Krieg zu führen. Man hat nicht das rund ums Jahr Krieg geführt, sondern es gab anscheinend eine Zeit, das Zitat heißt, zu der Zeit, als die Könige zum Kampf ausziehen. Also es gab einen Zeitpunkt, der war bevorzugt, um Krieg zu führen. Und dann stellte man sich in Schlachtordnung auf und kämpfte gegeneinander. Also es gab gibt Zeiten zum Kriegen und es gibt Zeiten für Frieden. Und Salomo lebte in dieser Friedenszeit. Ja, Salomo war der König des Friedens, bei dem gab es keinen Krieg. Der hatte Luxus. Salomo hat sich Zeit genommen, er hat sehr vieles beobachtet. Er hat im Prinzip das ganze soziale und Leben einmal beobachtet und hat gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Zeiten. Es gibt auch bei uns ganz unterschiedliche Zeiten, in denen wir stecken. Und ich weiß nicht, in welcher Zeit du steckst. Geht's dir gerade gut und du freust dich und sagst, hey, voll gut. Oder trauerst du gerade? Hast du gerade eine Zeit der Liebe oder des Verlustes, dass du sagst, ich habe was verloren, was ich lieb gewonnen hatte? Ist dir gerade nach Reden oder nach Schweigen zumute? Bist du gerade Liebe in dir, Menschen gegenüber? Oder steckst du gerade einfach da und siehst, ich hasse diese Situation oder ich hasse diesen Menschen? Salomo beobachtet das und sagt, es gibt diese Zeiten. Deine Situation ist nicht einzigartig. Die kommt in dieser Weltgeschichte nicht das erste Mal vor. Ich würde sogar sagen, deine Situation ist nicht verboten, falsch oder richtig. Diese Zeit gab es schon immer mal bei dem einen oder anderen. Vielleicht macht das Mut zu wissen, hey, ich bin nicht der Erste und nicht der Einzige, der das durchmacht. Diese Phasen gibt es im Leben. Trauer, Wut, Verletzung, aber auch Freude. Und man versteht gar nicht, wie andere schlecht drauf sein können. Es ist doch alles gut. Endlich mal ist das passiert, worauf ich schon so lange warte. Und Salomo macht uns gleich in den nächsten Versen deutlich, es kommt auf deinen Horizont an, wie du in dieser Zeit stehst. Salomo macht uns erstmal deutlich, diese Zeiten gibt es. Es ist normal. Weil wir eben nicht mehr in dieser perfekten Schöpfung lesen, von der wir gelesen haben am Anfang. Gott hat uns anders geschaffen, als wie wir jetzt sind. Und zu einem vollständigen, zu einem normalen Leben gehören diese Zeiten einfach dazu. Gehören Krisenzeiten dazu. Das ist einfach so. Da muss man nicht die Flinte ins Korn werfen. Ich finde es ermutigend, dass die Bibel uns sagt, hey, das ist normal. Lachen? Lach dich kaputt. Weinen? Heul dich aus. Die Bibel ist halt realistisch. Du bist ganz normal, wenn es dir so geht. Ja, herzlich willkommen unter den Normalos. Ist so. Das ist okay. Und ich finde, es ist manchmal beruhigend. Als ich mich mit dem Text befasst habe, habe ich gedacht so, schön. Wie ist deine Situation gerade? Nichts Außergewöhnliches. Voll normal. Ja. Bist du sauer? Ja. Freust dich mit deinem Kind? Freu dich mit deinem Kind. Normal. Ja. Und wenn das natürlich zu lange andauert, muss man sich manchmal Hilfe holen. Also ich sage jetzt nicht so, ja, Depression ist nicht so schlimm, ist ganz normal. Nein, manche Krankheiten, da muss man sich Hilfe holen. Denn heilen hat auch seine Zeit. Ja, wir müssen manchmal Heilung erfahren. Und da müssen wir mit Menschen reden, zum Seelsorger gehen oder zum Psychologen oder zum Arzt. Das ist völlig okay, das ist normal. Da müssen wir uns Hilfe holen. Wir dürfen nicht alles runterspielen und sagen, naja, das ist ein ganz normales Leben, jetzt stell dich nicht an. Das habe ich nicht gesagt, sondern es ist normal, dass man manchmal in Situationen ist, wo man sich vielleicht auch ganz alleine gelassen fühlt, wo man Hilfe braucht. Das ist normal, dass man dann Hilfe sucht. Es ist nicht schlimm. Du bist nicht schlechter, wenn du Hilfe suchst. Die Frage, die sich stellt, bei all dieser Freude und Trauer und allem ist doch, was bleibt eigentlich davon? Was bleibt davon hängen, wenn du sauer bist, fröhlich, glücklich, traurig, wenn wir Kriege sehen? Salomo überschreibt das und sagt, es ist doch alles wunderbar gemacht. In den Versen 9 bis 11 sagt er, was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Der Unterschied, wie du das, was du erlebst, siehst, ist dein Horizont. Mit welchem Horizont, mit welcher Begrenzung nach vorne lebst du eigentlich? In Vers 10 wechselt er die Perspektive von, wir beobachten mal nur das, was hier auf der Erde passiert, auf Gott. Der hebt den Blick und sagt, was, jetzt gucken wir mal nicht nur, was hier passiert, weil wenn wir nur das hier angucken, dann drehen wir durch. Und er stellt eine rhetorische Frage und sagt, was bleibt eigentlich davon, wenn du dich hier stresst, wenn du dich hier kaputt machst, wenn du dich hier abmühst? Und er sagt, dir bleibt eigentlich nichts. Ja, ist egal, was du machst. Wenn du Prediger liest, sagt er, egal, was du machst, am Ende ist eh alles für irgendwen, nicht für dich. Du hast davon nichts. Ja, du wirst sterben. Ob du gerecht bist oder ungerecht, ist völlig egal. Er hat das ja sogar ausprobiert, wie wir in Kapitel 2 gesehen haben. Und er sah, wie die Menschen sich abmühten und alles, was die sich so erarbeitet, jemand anders in den Schoß fiel. Der musste dann nichts mehr dafür machen. Ja, der Vater hat sich kaputt gemacht und der Sohn, oh, will ich gar nicht haben. Und hat es verprasst. Und man denkt sich so, du kannst doch nicht das Lebenswerk deines Vaters zerstören. Doch, konnte er. War ihm egal, weil ihm der Vater vielleicht nicht viel bedeutet. Aber er sagt, Gott, es ist alles rechtzeitig, denn Gott hat etwas in uns hineingelegt, nämlich den Blick auf die Ewigkeit. Der Blick sollte weitergehen als nur auf diese Erde, auf das, was hier so passiert, sondern er sagt, Gott hat den Blick, der hat in unser Herz hineingelegt, dass unser Leben hier nicht zu Ende ist. Er erweitert unseren Horizont und sagt, an der Linie ist nicht Schluss. Weil er sagt, er hat alles perfekt gemacht zu seiner Zeit. Gott hat diesen Plan, hat er perfekt gemacht. Es ist nichts zu früh und es ist nichts zu spät. Gott kommt immer rechtzeitig. Glaubst du das? Ich hatte das Beispiel erzählt mit dem Schlüssel, den ich gesucht habe. Ich habe den gefunden, zu dem Zeitpunkt, als ich ihn brauchte. Vorher habe ich mir nur einen Kopf gemacht. Aber als ich los wollte, habe ich ihn gefunden. Gott kommt immer rechtzeitig. Ich hätte mir gar keinen Stress machen sollen. Natürlich habe ich gebetet die ganze Zeit und gehofft, ja, Herr, du hörst doch sonst immer Gebet und bitte lass den Schlüssel jetzt irgendwie aus irgendeiner Sofaritze rausfallen und zack, liegt er vor mir, habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich musste schon aktiv suchen, aber Gott kam rechtzeitig. Gott hat die Erde geschaffen, haben wir gelesen, zu seiner Zeit. Gott hat es bestimmt. Er hat uns das Bewusstsein ins Herz gegeben, dass hier nicht alles vorbei ist. Wir Menschen sind eigentlich auf Ewigkeit programmiert. Von der Grundidee Gottes ist Sterben gar nicht in uns drin. Sterben kam erst mit der Sünde in unser Leben. Von der Idee Gottes müssen wir nicht sterben. Das ist nicht sein Plan gewesen. Das haben wir uns so ausgesucht als Menschen. Und ich habe mich mal gefragt, wenn es doch keinen Gott gibt, warum wird er dann so vehement bestritten? Ja, wenn man so mit Atheisten, es gibt keinen Gott, und die verfechten, dass es keinen Gott gibt. Wenn es keinen gibt, dann brauchst du es ja auch nicht verteidigen, das ist doch egal. Nee, die sind bereit für jedes Streitgespräch mit dir, es gibt keinen Gott. Ja, anscheinend gibt es doch einen, weil das beschäftigt dich. Gott hat das in uns hineingelegt, wir können das nicht bestreiten. Die Frage ist aber, wie gehe ich mit diesem Bewusstsein um? Was mache ich damit, dass in mir irgendwas ist, hier ist das... Nach dem Tod kann nicht alles vorbei sein. Irgendwie geht's weiter. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir es nicht verstehen können. Der weiseste Mann der Welt, Salomo, schreibt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Er sagt, das kannst du nicht verstehen. Das ist unser Problem. Wir würden uns gerne alles erklären, wir würden gerne alles verstehen, aber wir können es nicht. Hiob hat es auch nicht verstanden. Hiob, ein Mann, der alles hatte, konnte auch nicht verstehen, wie Gottes Plan ist. Er konnte Gott nicht verstehen. Er hat es vor seinen Freunden verteidigt und gesagt, so Leute, ein bisschen runter, ja, wir können Gott nicht beschreiben. Und die sagten, ja, aber Gott ist so. Und er sagt, nein, können wir nicht wissen. Wir können nicht wissen, wie Gott ist. Am Ende müssen sich die Freunde entschuldigen dafür, dass sie Gott so begrenzt gesehen haben. Wir können Gott nicht verstehen. Gott eröffnet uns aber die Möglichkeit, wieder zurück in diesen Ursprungszustand zu kommen. Und es ist interessant, dass wir als Christen so eine Sicherheit haben dürfen, es ist nicht alles vorbei. Diese Ewigkeit, die Gott uns ins Herz gelegt hat, ist doch eine krasse Hoffnung für uns. Ich muss ehrlich sagen, auf Sterben, da freue ich mich jetzt nicht so. Ja, und wenn das wirklich aktiv näher kommt, kann es sein, dass ich vorm Sterben auch so ein bisschen Angst habe. Ich habe keine Angst vorm Tod, weil der Tod wird mich nicht besiegen. Sterben ist nur ein Übergang. Und weil ich nicht weiß, wie das so ist, weil ich das noch nie gemacht habe, bereitet das in mir eine Unsicherheit zu sterben. Das ist okay. Aber ich brauche davor keine Angst haben, weil ich weiß, wie es danach weitergeht. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass du deine Ahnung, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, in eine Sicherheit umwandelst, wie es nach dem Tod weitergeht. Vielleicht ist es bei dir an der Zeit, endlich mal klare Kante zu machen und zu sagen, ach Herr, weißt du, ich will nicht mehr in dieser Unsicherheit leben. Ich will eine Sicherheit haben. Ich will diese Entscheidung auch nicht mehr vor mir her wegschieben und sagen, ja, jetzt mit Gott, das ist schon irgendwie alles richtig, aber jetzt noch nicht. Und ich habe mich gefragt, haben wir Christen eigentlich dieses Verlangen nach dieser Ewigkeit? Oder geht es uns hier zu gut? Also ich weiß nicht, wie es an mir geht es hier richtig gut. Und Manfred Siebald singt das in einem Lied, wir hören das gleich noch, er sagt, wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Ist doch schön hier. Ne? Also hier weiß ich auch wenigstens, was so los ist. Im Himmel soll es alles toll sein, aber ich war da noch nicht. Wie lebe ich also mit diesem Bewusstsein? Mit diesem Bewusstsein, dass alles gut gemacht ist von Gott. Nehme ich es aus seiner Hand an und sage, Gott, du hast alles wunderbar gemacht. Und du hast dieses Gefühl für Ewigkeit in mein Herz gelegt. Und dafür danke ich dir. Ich freue mich darüber. Oder verdränge ich das und sage, ja, das kann alles, irgendwie alles, ist mir alles zu unsicher. Alles hat seine Zeit. Alles ist wunderbar, aber es ist auch alles Gnade. Zeit und Ewigkeit ist alles Gnade. Die Schlussfolgerung, die Salomo zieht, er zieht zwei Schlussfolgerungen. Er sagt bei der ersten Schlussfolgerung, lebe in der Gegenwart. In den Versen 12 bis 15, er sagt in Vers 12, und 13 gibt er die erste Schlussfolgerung bekannt und sagt, ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Also mir persönlich geht es richtig gut. Von meinem Zustand, also wenn ich mir das so angucke, und ich könnte das Gute genießen. Frau, Kinder, Familie, Gemeinde, Haus, Arbeit, Auto. Mir geht's super. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es dir auch gut geht, dann genieß es. Vielleicht sind es gar nicht die großen Dinge. Vielleicht ist es nur ein Eis, ein Handy, ein Computer, ein Fernseher. Vielleicht ist es deine Gesundheit, der Baumarkt, der Supermarkt. Ich weiß es nicht. Aber wenn es dir gut geht, genieß das. Gönn dir mal. Ja? Wenn es eine tolle Serie gibt, genieß das. Können wir das noch? Also können wir noch das Gute genießen? Oder denken wir dann, oh ja, der Herr will bestimmt irgendwas mit mir. Ist das jetzt geistlich oder ist das nicht geistlich? Salomo sagt, genieß das. Aber, interessant, typisch Lehrer, schreibe dir das nicht selber zu. Das Problem ist häufig, wenn wir etwas genießen, Mann, hab ich's gut, weil ich bin so ein toller Typ. Ja, also weil ich so cool bin, habe ich so eine tolle Frau. Ne? Weil ich so gute Gene habe, ich so tolle Kinder. Weil ich so viel Kohle verdiene, kann ich mir ein Auto leisten. Weil ich so gut planen kann, habe ich einen gut organisierten Urlaub. Weil ich, egal was, aber ich bin so ein toller Typ. Das klingt, als wenn ich von mir geredet habe. Ne? Ja. Aber kennen wir das? Wir schreiben das uns alles selber zu. Mann, bin ich cool. Und Salomo warnt uns davor. Er sagt, hey, wenn du das alles genießt, das ist okay. Aber mach dir bewusst, dass das Gnade Gottes. Das ist nicht, weil du so ein toller Held bist. Es ist eine Gabe. Meine Frau, meine Kinder, mein Haus, alles hat mir Gott geschenkt. Und wisst ihr, was das mit uns macht? Das verändert unsere Einstellung komplett. Salomo ist nicht blauäugig. Salomo ist nicht einer, der keine Ahnung hat. Salomo weiß ganz genau, wie der Hase läuft. Er beobachtet das Geschehene. Er sieht, er beschreibt den Prediger und sagt, ich gucke draus und da ist ein Gerechter, der stirbt völlig vor der Zeit. Und da gibt es Leute, die hauen alle nur übers Ohr. Die machen nur Steuerhinterziehung, nur Schwarzarbeit. Nix. Denen geht's gut, die sind nie krank, die haben genug Kohle. Ey, das ist unfair. Das beschreibt Salomo. Das ist ganz normal. Ja, er ist nicht blauäugig und sagt, ah ja, es ist alles toll. Er ist nicht realitätsfern, aber er sagt, lebe in der Gegenwart. Lebe da, wo Gott dich hingestellt hat. Genieß das, aber nimm es aus Gottes Hand. Es ist ein Geschenk Gottes. Und das verändert unsere Einstellung. Und diese veränderte Einstellung, die wird bei Hiob so krass deutlich. Ich möchte das gleich mal vorlesen. Hiob ist einer der Männer, die besonders sind, weil Gott selbst auf Hiob hinweist. Er trifft sich mit seinen Engeln und auch der Teufel ist dabei, der Satan. Und dann sagt er, hast du eigentlich gesehen, Hiob, vorbildlicher Christ. Alles super, sagt er dann, ja klar. Beschenkt mal jemanden mit allem, was er braucht und noch ein bisschen mehr, dann wird er ein vorbildlicher Christ sein. Gott sagt, du darfst ihm alles wegnehmen. Und der Teufel geht hin, nimmt ihm alles weg. An einem Tag, drei Knechte kommen an, der eine sagt, deine Familie ist tot, der andere sagt, deine Herden sind alle kaputt und der andere sagt, deine Besitztümer sind überfallen. Er hat alles verloren, ist ganz alleine. Wisst ihr, wie Hiob reagiert? Ich finde es faszinierend. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Er reagiert mit Anbetung. Völlig frustriert, zerrissene Kleider. Er ist völlig fertig, aber er reagiert mit Anbetung und er sagt, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat mir gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Diese Einstellung hat Hiob nicht, weil er immer über sich gedacht hat, dass er so ein toller Wirtschaftstyp ist, dass er ein super Manager ist, sondern diese Einstellung hat er, weil er weiß, meine Kinder, ein Geschenk Gottes, mein Haus, ein Geschenk Gottes, mein Reichtum, ein Geschenk Gottes. Und wenn er meint, es ist der Zeitpunkt da, wo ich das alles wieder weggeben muss, gelobt sei Gott, er hat alles in der Hand. Das ist eine heftige Einstellung. Und Salomo fordert das hier ein von uns. Und er sagt, weißt du was, egal wie gut es dir geht, genieß es. Aber in dem Bewusstsein, das ist ein Geschenk von Gott. Und ich glaube, wir Deutschen vergessen das so oft. Kann das sein, dass wir viel genießen und meinen, ich will bei keinem in der Schuld stehen. Du hast ein Fenster für mich geputzt, 10 Euro, fertig. Wir sind abgegolten. Ja? Ich habe keine Schuld bei irgendjemandem. Du kannst gar nichts, wenn Gott dir das nicht gibt. Machen wir uns das mal bewusst. Dann ist es nicht so schlimm, wenn jemand unser Auto ausleiht und einen Kratzer da reinmacht. Na, Gott hat es mir gegeben. Hätte er aufgepasst, dann hätte da keiner einen Kratzer reingemacht. Sein Auto. Jetzt soll er sich darum kümmern, wie das wieder heile wird. Und glaubt mir, er wird sich darum kümmern. Ich habe es erlebt. Er gibt dir das Geld. Wenn du meinst, wenn du mit dieser Einstellung lebst, es klappt nicht immer, ganz selten, aber da, wo es klappt, da habe ich festgestellt, dann kümmert er sich auch drum. Dann sagst du dir, Herr, dein Auto ist kaputt. Kein Problem, ich repariere das. Und du bist überrascht, wie er das repariert. Manchmal benutzt er deine Hände dafür. Salomo hat noch eine zweite Schlussfolgerung und er sagt, ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Was da ist und was da schon vor Zeiten gewesen und was auch noch sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Er sagt, fürchte Gott. Weißt du, du kannst Gott nicht verbessern. Ich kann Gott auch nicht verbessern, weil ich nur sein Geschöpf bin und deswegen unter ihm stehe. Was Gott tut, das ist ewig und was ewig ist, was ewig hält, kannst du nicht verbessern. Wir haben noch nichts hingekriegt, was ewig hält. Wie es dir auch immer geht, was auch immer du gerade tust, den meisten von uns wird es zumindest sozial ganz gut gehen. Gott hat ein Ziel, du sollst ihn fürchten. Und fürchten heißt nicht, du sollst Angst haben vor Gott, sondern du sollst seine Größe und Macht anerkennen. Du sollst seinen heiligen Willen anerkennen und du sollst sein Wort mit dem gebührenden Respekt behandeln. Und die Frage ist, erkennen wir in diesem Ganzen, was passiert und was läuft und was nicht läuft, Gottes Herrscherstellung an? Glauben wir, dass wir Sünder sind und dass wir nur aus Gnade leben? Ordnen wir uns seinem Willen unter? Das ist die Frage. Und Salomo schließt diesen Abschnitt mit einem sehr vertrauten Satz und sagt, es gibt nichts Neues. Wisst ihr, das wiederholt sich alles. Und es damals bei Salomo so war, wird es bei uns genauso sein. Ein bisschen anders. In welcher Zeit lebst du gerade? Ist alles normal? Machst du gerade irgendwas durch, wo du denkst, du bist der Einzige, der das durchgemacht hat? Nein. Alles hat seine Zeit. Was hast du eigentlich von dem, was du so produzierst, wie du dich verrückt machst? Gott hat alles gut gemacht. Lass dich auf ihn ein. Und wem schreibst du deinen Erfolg zu? Bist du der gute Held, der alles kann? Oder genießt du aus Gottes Hand dein tolles Leben, freust dich, feierst heute mal? Es gibt nichts Neues. Was war, wird wieder sein und war schon früher. Alles ist Gnade. Die Frage ist, nehmen wir diese Gnade an. Gott segne uns zum Nachdenken. Wir hören jetzt auf ein Lied.
Haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen. Der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise jetzt noch nicht.